Die Offenbarung endet mit den Worten: Siehe, ich komme bald. Und die Gemeinde sagt: Ja, komm, Herr Jesus. Die Offenbarung spricht über das Ende dieses Zeitalters. Aber es ist nicht das Ende, sondern es ist nur der Anfang der Ewigkeit. Aber bevor dieses Ende kommt, müssen Dinge geschehen. So sagt Johannes es am Anfang. Gott zeigt uns durch Jesus. Jesus offenbart uns, dass es einige Dinge gibt, die geschehen müssen, bevor das Ende der Zeitalter kommt. Und ja, die Zeit ist nahe. Sie ist jetzt näher als damals. Paulus sagt es so schön in Römer 13, der Tag unserer Errettung, unserer Erlösung ist heute näher als an dem Tag, als wir zum Glauben gekommen sind. Wir sind näher dran. Wir haben schon ein Stück Weg hinter uns, Geschwister. Und die Zeit hat ein bestimmtes Ende. Und wenn du eben so einen Zeitstrahl hast, ne, und du bewegst dich gleichmäßig auf diesem Zeitstrahl, wie die Zeit so gleichmäßig fortschreitet, dann geht es immer mehr auf dieses Ende zu. Das betrifft dein persönliches und mein persönliches Leben. Wenn man irgendwann älter wird, dann macht einem das auch manchmal ein bisschen Sorge oder vielleicht sogar Angst. Man denkt über das Ende nach und merkt, ja, es geht, irgendwann ist dieses Leben zu Ende. Aber die große Hoffnung, die wir haben, ist, das Ende ist erst der Anfang. Das ist die Hoffnung, in der wir leben, der Glaube, in dem wir stehen. Die Gewissheit, die wir haben durch die Auferstehung von den Toten. Jesus, der gestorben ist, der aber auch auferstanden ist, der Lebendige ist. Er verheißt es uns. Und heute geht es um den Tod. Also wir sind nahe dran, wir sind näher dran als je zuvor. Wie nah, das wissen wir nicht genau. Wir können das nicht genau festlegen in Tagen, Wochen, Monaten, Jahren, aber wir sind näher dran. Bevor wir aber in das Ende eintreten, wie gesagt, müssen einige Dinge geschehen. Und das Erste, was Jesus tut, ist in der Offenbarung über die Dinge, die geschehen müssen, dass er ein Wort an die Gemeinden richtet, an die sieben Gemeinden. Bevor wir uns mit den Dingen beschäftigen, dem Gericht, was auf diese Erde kommt, über die Menschen, die Gott nicht gehorsam sind, muss Gott erstmal ein Wort an uns richten, die wir doch seine Kinder sind, seine Gemeinde. Und es stellt sich heraus, diese Gemeinde muss dieses Wort hören, denn auch sie muss umkehren. Das Gericht fängt am Hause Gottes an, sagt Petrus. Das müssen wir zulassen, dass dieses Wort uns trifft. Und Jesus spricht dieses Wort nicht, um uns zu verdammen und zu verurteilen, sondern um uns zurechtzuweisen, um uns auf den richtigen Weg zu bringen, um uns vorzubereiten auf diese letzte Zeit, die vor uns liegt. Denn das Ende eines Rennens, da wird es am härtesten. Und da müssen wir uns drauf vorbereiten, auf dieses Ende. Es ist gut, wenn du über deinen Tod nachdenkst, sagt das Wort Gottes. Es ist gut, wenn du dich damit beschäftigst, dass du sterben wirst. Dann wirst du klug. Du bereitest dich darauf vor, auf einen schweren Gang. Und es ist gut, dass wir uns auf die letzte Zeit vorbereiten, bevor Jesus wiederkommt. Das ist auch keine einfache Zeit. Und wir sehen in den 7 Sendschreiben, das sind Schreiben an 7 verschiedene Gemeinden damals in der kleinen Provinz Asien. Das ist ein ganz kleiner Teil, oder das ist ein Teil von der heutigen Türkei an der Westküste. Und diese 7 Gemeinden, das waren längst nicht die alle Gemeinden, die zu der Zeit im Römischen Reich es gegeben hat. Da gab es viel, viel mehr. Und die wichtigste Gemeinde, ja, die hat wahrscheinlich schon nicht mehr bestanden, die Urgemeinde in Jerusalem. In Jerusalem gab es wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt gar keine Gemeinde mehr. Aber in Rom zum Beispiel, warum wird Rom hier nicht erwähnt? Oder eben eine andere Gemeinde, die eigentlich dort auch ist, Kolosse, wird hier auch nicht erwähnt, die ist eigentlich dort in der Provinz behandelt. Es sind diese 7 Gemeinden, wir haben gesagt, das ist eine symbolische Zahl. Es zeigt das volle Spektrum der Gemeinden. Es ist nicht nur an diese 7 Gemeinden gerichtet, sondern an alle Gemeinden. Aber ich finde es interessant, dass Jesus an 7 Gemeinden schreibt und sie alle verschieden sind. So sind auch heute so viele verschiedene Gemeinden, oder? Vielleicht ist es nie so ein bunter Haufen gewesen, die Gemeinden, die sich christlich nennen, wie es in der Geschichte hat es, glaube ich, noch nie so eine bunte Schar von Gemeinden gegeben. Wir hatten heute Morgen hier Allianzsitzung. Ja, dann sitzen wir hier zusammen, nennen uns evangelische Allianz. Wir haben schon eine enge Basis, auf der wir uns treffen. Da sind keine Katholiken dabei, da sind keine Orthodoxen dabei, da sind keine dies, keine das, keine Dings, keine Bums. Ne? Und aber selbst da sind wir schon so ein extrem bunter Haufen. Wir haben es unheimlich schwer, uns überhaupt zu verstehen. Und wenn ich mir vorstelle, diese 7 Gemeinden hätten sich getroffen. Die sind auch so unterschiedlich. Ist doch krass, oder? Jesus sieht jede einzelne dieser Gemeinden und schreibt einen ganz bestimmten Brief an diese 7 Gemeinden. An jede einzelne Gemeinde. Und den ersten Brief hatten wir gesehen an Ephesus, die führende Stadt, diese Stadt, die riesengroß war und wo die Gemeinde sozusagen ein Zentrum der Christenheit damals war, angefangen mit Paulus, der dann ein großes Zentrum aufgebaut hat, ein missionarisches Zentrum, wo Leute auch ausgegangen sind von dieser Gemeinde. Wir haben einen Brief von Paulus an die Epheser, einen wunderbaren, herrlichen Brief, der uns große Offenbarungen gibt über die Gemeinde und über Gottes Plan mit der Gemeinde und noch vieles, vieles mehr, was du im Epheserbrief findest. Ein ganz kostbarer, wunderbarer Brief. Aber auch Timotheus, der Leiter, der das später übernommen hat. Wir lesen die Briefe an Timotheus und ja, diese Herausforderungen, die dann später gekommen sind durch falsche Lehren und wie Paulus Timotheus ermutigt hat, klar aufzustehen, das Wort zu predigen zur Zeit, zur Unzeit. Und diese Gemeinde hat das beherzigt. Sie haben die falschen Lehrer geprüft. Sie waren dogmatisch 1a. Sie hatten auch, wenn es um Unterscheidung ging, ne, was die Lehre anging, da waren sie 1a. Weil, wenn es darum ging zu unterscheiden, die Geister zu unterscheiden, sie hatten diese Unterscheidungsfähigkeit. Sie haben viel Mühe sich gemacht. Sie haben ausgeharrt, all das Gute. Aber Jesus sagt, Geschwister, das ist wunderbar, dass ihr so lebt, aber das Entscheidende fehlt. Das ist die Liebe. Diese brennende erste Liebe, sie fehlt. Und wisst ihr, dass es ein Zeichen auch der Endzeit ist. Ich glaube, dass wir von jeder Gemeinde etwas finden, auch über das Ende der Zeiten. Und zwar finden wir das in Matthäus 24. Ein Zeichen der Endzeit. Lesen wir in Vers 12 von Kapitel 24 Matthäus. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe der meisten erkalten. Die Liebe wird erkalten. Menschen werden nicht mehr andere Menschen mit liebenden Augen betrachten, sondern sie werden kalt sein. Menschen werden auch Gott gegenüber nicht mehr brennend sein. Jesus sagt, was wird passieren, wenn der Menschensohn wiederkommt? Wird er noch Glauben finden auf Erden? Das Brennen für Gott, für Jesus, es ist erkaltet. Und am Anfang steht, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt. Das finde ich interessant. Wisst ihr, diese ganze Bewegung heutzutage, die Gesetzlosigkeit, die da ist, die frustriert Menschen. Wenn du das anguckst, wenn du dir das anguckst, wenn du dich damit befasst, beschäftigst, mit dem Bösen in dieser Welt, dann wirst du kalt. Du denkst nur, wann haut Jesus endlich mal hier rein? Warum macht er sie alle platt? Das ist aber nicht die Liebe. Die Liebe erkaltet, wenn wir uns ausrichten auf das Böse, auf die Gesetzlosigkeit in dieser Welt. Wenn wir uns darauf orientieren, wir müssen unsere Augen erheben. Wenn all dies geschieht, dann erhebt eure Häupter, sagt Jesus. Denn eure Erlösung ist nah. Schaut zu Jesus auf. Lasst euch nicht abbringen von der Hoffnung, von dem Glauben, von der Liebe. Lasst euch immer wieder erfüllen mit dem Heiligen Geist der Liebe. Dass ihr warm seid, brennend, euch hingebt an diese verlorene Welt, so wie Jesus das getan hat. Nicht harte, kalte Richter werdet über diese finstere Welt, sondern ja, getrieben immer noch, denn wir leben in der Zeit der Gnade immer noch, getrieben von der Liebe Gottes zu einer verlorenen Welt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Das gilt immer noch heute. So sehr liebt Gott diese Welt, dass er nicht nur seinen eingeborenen Sohn gegeben hat, sondern dass er seine Söhne und Töchter hier in diese Welt gelassen hat, dich und mich, damit wir für seine Liebe Zeugnis sind. Und das können wir nur, wenn unser Herz, unser Innerstes wirklich brennt mit der Liebe zu Jesus. Wenn uns das verloren geht, wenn das überdeckt wird von den anderen Dingen, wenn uns das bestimmt, dann erkaltet die Liebe. Und das ist in Ephesus passiert. Und Jesus sagt, kehr um davon, kehre um, zur ersten Liebe zurück. Tue Buße. Und er sagt, wenn nicht, so komme ich zu dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Und das ist eine harte Aussage. Du wirst kein Zeugnis mehr sein für mich. Du wirst in dieser Gemeinschaft der sieben Gemeinden nicht mehr an dem Platz stehen, wo ich dich einst hingestellt habe, sondern ich werde dich wegrücken. Es ist nicht ganz klar, ob damit gemeint hast, ist völlig entfernen. Oder ob es einfach nur zur Seite stellen heißt. Es heißt aber auf jeden Fall, dass das nicht mehr, sie nicht mehr in dieser Reihe von sieben Leuchtern steht, die brennen für den Herrn, die ein Zeugnis für den Herrn sind. Wie traurig ist es, wenn eine Gemeinde nicht mehr für Jesus leuchtet, oder? Eine von den Geschwistern heute Morgen, wir hatten ein bisschen ausgetauscht über das große Lutherfest oder Reformationsfest, was die evangelische Kirche veranstaltet hat. Ein Fest für alle, haben sie es genannt, irgendwie, glaube ich. Und sie wollten für die ganze Stadt ein Fest feiern. Und ja, okay, dann komme ich natürlich nicht mit der Brechstange und hau den Leuten irgendwie was über den Kopf, über den Schädel, sondern es ist ein niedrigschwelliges Angebot, wie man sagt. Ne? Alle sind herzlich willkommen. Lasst uns doch zusammen feiern. Aber das im Eröffnungsgottesdienst, einer der Geschwister sagte das, im Eröffnungsgottesdienst, bei allen guten Ansätzen und eine perfekte Show, alles gut durchorganisiert, super perfekt organisiert. Aber der Bruder sagte, aber der Name Jesus wurde nicht genannt. Eine Gemeinde, die nicht mehr Zeugnis von Jesus gibt. Das ist eine Gemeinde, wo der Leuchter weggerückt ist. Lass uns Jesus nicht aus dem Fokus verlieren. Er muss das Zentrum sein. Er muss der Mittelpunkt unseres persönlichen Lebens und unserer Gemeinde sein. Denn er ist würdig. Er ist so wunderbar, so herrlich, so gut, so gnädig, so barmherzig, so liebevoll. So schön, wenn wir das Evangelium im Moment lesen, in Lukas am Sonntag, ne? Immer wieder auf Jesus zu schauen. Und dann steht hier dieser komische Vers in Vers 6. Aber dies hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich hasse. Das ist eine ganz komische Geschichte, weil von diesen Nikolaiten ist nichts bekannt. Weder in der Bibel noch außerbiblische Quellen sagen uns irgendwas über diese Nikolaiten, wer diese Nikolaiten waren. Eins ist klar, Jesus hat sie gehasst. Das ist ein starkes Wort. Es geht hier um eine Gruppe von Irrlehrern. So, und da kann man natürlich vieles spekulieren. Es gibt unterschiedliche Auslegungen dazu. Ich sage mal zwei dazu zum Beispiel. Eine Auslegung habe ich gelesen bei habe ich jetzt vergessen. Nikolaiten. Der eine legt halt es von dem Wort, oder beide legen es von dem Wort aus. Nikolaiten heißt eigentlich Sieger. Na, wir kennen das Wort Nike oder Nike, die Siegesgöttin. Na. Der Sieg und Laos ist das Volk. Also die Sieger oder Bezwinger des Volkes. Und die eine Auslegung, das war unser Bruder Fruchtenbaum, der sagt, es könnte sein, dass damit eine Entwicklung in der ersten Christenheit gemeint sein könnte, hin zu einer Amtskirche. Also zu diesem Priester- und Bischofssystem, wo eben die Leiter nicht mehr Diener der Gemeinde sind, sondern Beherrscher, Bezwinger. Es könnte aber auch so sein, dass mit diesen Leuten das gemeint ist, was wir zum Beispiel in 2. Timotheus 4 lesen. Da steht, Vers 3, denn es wird eine, Kapitel 4, Vers 3 in 2. Timotheus, denn es wird eine Zeit sein, da sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern nach ihren eigenen Begierden sich selbst Lehrer aufhäufen werden, weil es ihnen in den Ohren kitzelt. Und sie werden die Ohren von der Wahrheit abkehren und sich zu den Fabeln wenden. Also hier suchen sich Menschen Lehrer, die ihnen eine Lehre bringen, die ihnen in den Ohren kitzelt. Leute, die wissen, wie sie die Leute hinter sich herziehen. Paulus hatte das den Ältesten von Ephesus auch gesagt, Apostelgeschichte 20. Es werden Menschen kommen, die Jünger hinter sich her wegziehen von der Herde. Habt Acht. Da kommen Leute, die ziehen die hinter sich her. Die nennen sich dann Lutheraner. Luther hat das immer abgelehnt. Gesagt, ich will keine lutherische Kirche. Was soll diese Kirche, diese herrliche Kirche Jesu Christi, nach einem alten Madensack benannt werden? So ähnlich hat er sich ausgedrückt. Aber sie haben es getan, oder? Und so heißen sie heute, die Lutheraner. Die Nikolaiten. Vielleicht heißen sie auch nach einem Nikolaus, einem, der die Gemeinde hinter sich her weggezogen hat oder Jünger aus der Gemeinde hinter sich her weggezogen hat. Und deswegen nennt man sie die Nikolaiten. Also verschiedene Möglichkeiten, die hier das zu deuten. Und es ist gut, dass wir Menschen, die eine Lehre vertreten, dass wir sie nicht achten und respektieren als Lehrer. Ja, als Menschen sind sie Verlorene, die gerettet werden sollen. Aber als eine Bewegung sollen wir uns nicht dazu stellen oder irgendwie sagen, ja, das ist ja auch ganz gut und das ist ja auch ganz interessant, was die so sagen. Nein, ich habe damit nichts zu schaffen. Mit den Werken der Nikolaiten. Ich hasse diese Werke. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist in Gemeinden sagt. Und jetzt springen wir in das zweite Sendschreiben hinein. Dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es sind nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet. Und ihr werdet Bedrängnis haben, 10 Tage. Sei getreu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Die Gemeinde in Smyrna, die zweite Gemeinde, sie ist die verfolgte Gemeinde. In der Kirchengeschichte kann man das wiederfinden. Nach einer Zeit des Anfangs, wie wir ihn vielleicht in der Gemeinde Ephesus repräsentiert finden, finden wir eine Zeit der starken Verfolgung, der Christenverfolgung in den ersten, im zweiten und dritten Jahrhundert nach Christus bis ins vierte Jahrhundert hinein. Und diese 10 Tage, von denen hier die Rede ist, es kann gut sein, dass es vielleicht mit den 10 großen Verfolgungswellen unter 10 Kaisern im Römischen Reich zusammenhängt, die es gegeben hat. Aber lass uns diese Gemeinde nochmal genau angucken und das, was Jesus ihr zu sagen hat. Er sagt am Anfang, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Warum sagt er das? Er betont diesen Teil seiner Selbstoffenbarung. Es sind immer wieder Zitate aus der ersten Offenbarung, die Jesus Johannes gegeben hat. Und er betont hier dieses Erste und Letzte. Ich war tot und bin wieder lebendig. Warum? Das braucht diese Gemeinde, diese verfolgte, bedrohte Gemeinde. Ja, die Gemeinde, die, wo Jesus sagt, es werden einige dem Tod überliefert werden. Sie braucht diese Zusage, diese Ermutigung. Die Selbstoffenbarung Gottes ist immer bezogen auf das, was wir gerade brauchen. Der Geist zeigt uns Jesus auf die Art und Weise, wie wir das brauchen. Und diese Gemeinde, die braucht nicht Jesus jetzt im Licht sehen als Herrscher, der alles in der Hand hält, wie Ephesus, sondern sie braucht diese Gewissheit. Ich stehe am Anfang, ich stehe auch am Ende. Ich umgebe das ganze Leben. Alles habe ich in meiner Hand. Ihr seid ganz sicher. Ich bin der Lebendige. Ich war tot und bin der Lebendige. Ich bin der Auferstandene. Na, wenn ihr in den Tod geht, seid gewiss, ich bin der Auferstandene. Ihr könnt getrost sein. Und dann sagt er, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Er sagt, ich schaue in dein Leben hinein, ich kenne deine Situation, dass du bedrängt bist, dass es dir nicht gut geht, dass du viele Probleme hast, viele Schwierigkeiten. Und es geht hier nicht einfach nur um allgemeine Schwierigkeiten, sondern es geht um die Schwierigkeiten, die wir haben, weil wir Jesus treu sind. Weil wir den geraden Weg gehen, weil wir in der Wahrheit leben. Das bringt uns viele Probleme und Schwierigkeiten. Ich habe heute mit einer Schwester gesprochen. Sie sagt, ja, das ist so schwierig. Na, ich kann irgendwie keine volle Arbeitsstelle übernehmen. Das geht nicht. Gesundheitlich schaffe ich das nicht. Ich muss halt von Hartz IV. Aber ich will auch mal was tun. Und dann, ja, und das, was du an Angeboten kriegst, das ist nur Schwarzarbeit. Aber ich will es korrekt machen, ich will es richtig machen. Und dann will ich das anmelden, aber es ist immer so kompliziert. Und dann meldest du das an und dann kriegst du wieder ein Schreiben zurück und dann wird erst zu viel abgebucht und dann musst du das wieder richtig stellen. Und all diesen Kuddelmuddel, den du hast, wenn du das richtig versuchst, richtig zu machen, das wird dir nicht leicht gemacht. Leichter ist es die krumme Tour. Jesus hat gesagt, es gibt zwei Wege. Da gibt es einen breiten Weg, der ist bequem, der ist entspannt, dann geht's locker drauf zu. Ja, und da gehen viele drauf, weil es so entspannt und locker ist. Aber Jesus sagt, der führt ins Verderben. Wenn ihr aber diesen Weg geht, geht diesen Weg, der ins Leben führt, der ist aber schmal. Die Pforte ist eng, das ist nicht so einfach. Wenige finden diesen Weg, weil wenige ihn suchen. Aber wenn du mit Jesus gehst, geh diesen schmalen Weg, diesen schwierigen Weg. Ich sag dir das, weil er hat die Verheißung des Lebens. Er hat die Verheißung des Segens. Es ist der richtige Weg. Du wirst am Ende gesegnet sein. Glücklich bist du, wenn du nicht auf dem Weg der Sünder gehst. Sondern wenn du deine Lust am Herrn hast und an seiner Weisung, an seinem Gebot. Gott kennt deinen Weg. Jesus sagt hier, ich kenne euren Weg. Ich kenne euren Weg, dass ihr euch treu, dass ihr mir treu seid, auch in den Schwierigkeiten, die ihr habt, in der Bedrängnis, die ihr habt. Bedrängnis ist nicht nur, dass Leute irgendwie verfolgt werden, weil sie ausgelacht oder beschimpft oder vielleicht noch schlimmer malträtiert werden, weil sie Jesus angehören, weil sie Christen sind, sondern ist auch all das Leiden, was ich leide um Jesu Willen, weil ich ihm treu bin. Dass ich eben, ich sehne mich so nach einem Partner. Aber ich nehme mir nicht einfach eine Frau. Ich warte darauf, dass Gott mir eine Frau gibt, die auch ihn auch liebt. Ich überstürze es nicht. Ich renne nicht 5 Schritte voraus, sondern ich gehe den langsamen Weg. Und ich muss leiden, ich muss warten. Das tut weh, das ist schwierig. Aber Jesus sagt, ich kenne deine Bedrängnis. Wisst ihr, warum Jesus unsere Bedrängnis kennt? Weil er es selbst durchlebt hat. Er ist selbst diesen Weg gegangen auf Erden. Ich kenne deine Bedrängnis. Und das kann dich trösten, das kann dich ermutigen. Er ist an deiner Seite. Er kennt die Schwierigkeiten, durch die du hindurchgehst. Die Entbehrungen. Den Mangel, den du manchmal spürst. Die Not, die du hast, die Einsamkeit, die du vielleicht manchmal spürst. Und ich kenne deine Armut, ja, auch das. Ja, dass wir nicht nach dem Reichtum dieser Welt streben, dass wir nicht den Weg dieser Welt gehen, uns mit Ellbogen durchsetzen und alles an uns reißen. Das führt dazu, dass wir eben nicht die reichen Krösusse sind. Aber Jesus sagt, ich kenne deine Armut. Er ist selbst arm geworden, um unseretwillen. Und dann sagt er aber was Wunderbares. Er sagt, du bist aber reich. Vergiss das nicht. Ja, du hast Bedrängnis. Ja, es tut weh. Ja, es ist anstrengend, es ist schwierig. Ja, du hast Probleme, du hast Sorgen, du hast Ängste. Ja, du hast auch Mangel. Aber du hast auch einen unglaublichen Reichtum. Du bist reich. Asaf sagt das. Es ist mir die letzten Tage öfter in Gedanken gekommen, Psalm 73. Vers 23. Nachdem er sich so aufgeregt hat über den Reichtum der Gottlosen und ihr glückliches, gutes Leben, er sagt, beinahe wäre ich gefallen und gestolpert, ich hätte beinahe, wäre ich voll in die Falle reingetappt und hätte mein Herz verzehrt nach diesem Reichtum der Gottlosen. Ich wäre von Neid zerfressen. Aber dann ging ich in das Heiligtum Gottes und dann wurde mir klar, meine Augen gingen auf über die Realität ihres Weges und meines Weges. Ihres Weges, dass er ins Verderben führt. Aber meines Weges, und das steht jetzt hier ab Vers 23, doch ich bin stets bei dir, du hast meine rechte Hand gefasst. Gott lässt dich niemals los. Du bist reich, weil du Gott an deiner Seite hast. Er hält dich an seiner Rechten. Er lässt dich niemals los. Wie es im Psalm 23 heißt. Und ob ich schon wanderte im Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Du bist reich, weil du den Gott des Universums, den Herrn der Herren, an deiner Seite hast. Er ist dein Freund, er ist dein Vater, er ist dein guter Hirte. Wer hat sowas? Wer? Welcher Reichtum könnte das ersetzen? Nach deinem Rat leitest du mich. Oh, wie wunderbar ist es, dass Gott uns durch seinen Heiligen Geist, durch unser Leben leitet. Natürlich nicht so, wie wir das immer wollen, wie wir uns das vorstellen. Die Maßstäbe dieser Welt, ist das natürlich komisch, ne? Aber seine Gedanken sind höher als unsere Gedanken. Und er leitet uns nach seinem Rat. Wie gut ist es, dass wir seinen Rat haben, wie kostbar ist es. Ich muss es immer wieder sagen, für mich ist es so kostbar, dieses Wort zu haben in meinem Leben. Und dass ich gelernt habe, es ernst zu nehmen, darüber nachzudenken. Und all diese Wegweisung, die ich durch sein Wort erhalten habe, die haben mein Leben geprägt, die haben mein Leben verändert. Und ich bin so dankbar dafür. Ich bin reich. Du bist reich. Du hast den Rat des ewigen Gottes, der dich leitet. Und nachher nimmst du mich in Herrlichkeit auf. Wen habe ich im Himmel und außer dir habe ich an nichts gefallen auf der Erde? Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen, meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig. Du bist reich, Smyrna, ihr seid reich. Auch wenn ihr arm seid, bedrängt, bedrückt. Na? Ihr lebt irgendwo draußen am Rande der Stadt, weil ihr als Christen hier nicht gern gesehen seid in dieser Stadt. Ihr seid ausgegrenzt. Sie lästern über euch. Aber ihr seid reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Ja, Jesus kennt die Lästerung. Er kennt sie selbst. Sie haben ihn Beelzebul genannt. Den Teufel. Er hat den Obersten der Dämonen, dadurch tut er alle diese mächtigen Taten. Er hat mächtige Taten aus Liebe zu den Verlorenen und zu den kranken und kaputten Menschen getan. Er hat sie aus dem Elend herausgeholt und dann wird ihm gesagt, ja, das machst du mit dem Obersten der Dämonen. Er kennt diese Lästerung. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Und das ist hier die Botschaft an Smyrna. Ist es nicht schön, dass dieser bedrängte, bedrückte Gemeinde, Jesus sagt nichts über ihre Fehler, über ihre Schwächen. Er redet nicht darüber. Er weiß, das ist jetzt nicht dran. Es ist nicht dran, diese Gemeinde damit zu konfrontieren, mit ihrem Versagen. Nein, sie braucht Auferbauung, Ermutigung, gerade in dieser schwierigen Zeit. Geschwister, wir brauchen Unterscheidung, diejenigen, die wir anderen dienen, dass wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Paulus sagt in 1. Thessalonicher 5, sagt er, wir ermahnen euch aber, Brüder, weist die Unordentlichen zurecht, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen alle. Es gibt unterschiedliche Menschen. 1. Thessalonicher 5, Vers 14 war das. Es gibt unterschiedliche Situationen, in die ein Glaubender sein kann. Da gibt es Menschen, die sind unordentlich, Geschwister, die sind unordentlich, die brauchen eine Zurechtweisung. Junge, du gehst einen falschen Weg, geh diesen Weg. Du lebst unordentlich, bring dein Leben wieder in Ordnung. Kein Wunder, dass du keine Power hast, dass du kein brennendes Herz für Jesus hast. Du lebst auch in einem Chaos, du lebst in Unordnung. Bring dein Leben wieder in Ordnung, tu Buße, kehr um. Aber da gibt es auch die Kleinmütigen. Diejenigen, die bedrückt und bedrängt sind, die brauchen Ermutigung, Trost, Zuspruch. Und das tut Jesus hier. Die verfolgte Gemeinde, sie wird ermutigt, gestärkt. Sie wird nicht zurechtgewiesen. Aber Jesus hat auch eine Botschaft für diese Gemeinde. Und diese Botschaft ist nicht einfach. Denn er sagt, das Leiden wird noch schlimmer werden. Die Bedrängnis, durch die du jetzt hindurchgegangen bist, ist noch nicht das Ende, sondern es wird noch schlimmer werden. Aber er sagt, fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Und das ist ein Gebot. Fürchte dich nicht. Und wir sagen, Jesus, ja, das sagst du so einfach. Ich soll mich nicht fürchten. Aber Jesus sagt das und weiß, ich bin ja ein Vater von 5 Kindern, ne? Und Kinder haben manchmal Angst. Ne? Und wie beruhigst du ein Kind? Indem du es in den Arm nimmst und sagst, hab keine Angst, es wird alles gut, wir können Gott vertrauen. Mach dir keine Sorgen. Sabine hat vorhin so schön erzählt, ne, wie das heute wieder ein Chaos war, bevor Amelie mit dem Flugzeug nach Ungarn geflogen ist. Ne. Mach dir keine Sorgen, Amelie. Lass uns Gott vertrauen. Er macht das schon alles gut. Lass dich trösten. Lass dich ermutigen. Öffne die Ohren. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Lass es dir zusprechen, fürchte dich nicht. Wenn Gott das sagt, dann muss es ja wohl stimmen. Ich brauche keine Angst zu haben. Ja, das macht mir alles Angst. Aber er sagt, fürchte dich nicht, komm zur Ruhe. Lass dich beruhigen, jetzt werde ruhig in meinem Arm. Lass dich trösten. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen. Es gibt Geschwister, die ins Gefängnis geworfen werden, um ihres Glaubens willen, die im Gefängnis sitzen. Ich habe hier gerade von Open Doors hier gelesen, zum Beispiel. Die eritreische Gospelsängerin Helen Berhane war in einem Schiffscontainer eingesperrt. Sie berichtet, dass sie nur überlebt hat, weil Christen für sie gebetet haben. Schwer verletzt und von Folter gezeichnet wurde sie schließlich freigelassen, weil ihre Peiniger glaubten, sie würde nicht überleben. Unsere Schwester Helen ist da durchgegangen, in Eritrea. Ein anderes Beispiel, eine Schwester im Iran. Mariam ist frei. nach 4,5 Jahren im Gefängnis, ihr Verbrechen war es, dass sie in der Hauskirchen Untergrund Gemeindebewegung im Iran mitgearbeitet hat. Nach 4,5 Jahren im Gefängnis wurde Mariam Nagash Zargaran am 1. August nun endlich freigelassen. Wegen ihrer Mitarbeit in christlichen Hausgemeinden und in einem von Pastor Said Abedini begründeten Waisenhaus wurde sie im Januar 2013 verhaftet und im August desselben Jahres unter der Anklage verurteilt, gegen die nationale Sicherheit gearbeitet zu haben. Während ihrer Zeit im Evin-Gefängnis in Teheran litt Mariam unter schweren gesundheitlichen Problemen. Eine angemessene medizinische Versorgung wurde ihr jedoch wiederholt verweigert. Zudem hatte sie mit Depressionen zu kämpfen. Bitte beten Sie weiterhin für Mariam, dass sie sich erholt und Jesus ihr sowohl körperliche als auch seelische Heilung schenkt. Im September 2014 rief Open Doors dazu auf, Mariam und 5 andere im Iran inhaftierte Christen mit persönlichen Postkarten zu ermutigen. Es wurden viele Karten geschrieben. Inzwischen wurden diese 6 iranischen Christen alle freigelassen. Allerdings kam es gerade in letzter Zeit verstärkt zu neuen Verhaftungen christlicher Mitarbeiter und einige wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Bitten wir Jesus, dass er unseren inhaftierten Geschwistern und ihren Familien beisteht und sie im Glauben stärkt. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. 10 Tage ist eine begrenzte Zeit. Auch diese Geschwister sind eine begrenzte Zeit im Haft gewesen. Aber es hat sie viel gekostet. Es hat ihnen beinahe das Leben gekostet. Und Jesus sagt, sei treu bis zum Tod. Und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Sie leiden, unsere Geschwister. Und wir leiden. Und manche, die in Smyrna leben, sie müssen noch härtere Prüfungen durchlaufen. Aber Jesus sagt, fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Lass uns einmal noch in Matthäus 10 lesen. Und ich finde es wichtig, dass wir uns mit diesen Dingen immer wieder auseinandersetzen. Nicht nur, damit wir im Gebet für unsere Geschwister einstehen, sondern dass wir uns selbst auch vorbereiten auf das, was vielleicht auf uns zukommt. Wir wissen es nicht. Jesus sagt in Matthäus 10, und er sagt, 3-mal fürchtet euch nicht. Vers 26. Fürchtet euch nun nicht vor ihnen, denn es ist nichts verdeckt, was nicht aufgedeckt und nichts verborgen, was nicht erkannt werden wird. Das ist Vers 26. Was ich euch sage in Finsternis, redet im Licht und was ihr ins Ohr geflüstert hört, ruft aus auf den Dächern. Ja, bleibt dran, verkündet das Evangelium weiter, auch wenn sie euch beschimpfen, auch wenn sie euch bedrängen. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Also Gott die Ehre, Gott alleine gebührt die Ehre. Ich werde nicht eine so große Sünde tun und gegen Gott sündigen. Werden nicht 2 Sperlinge für eine Münze verkauft? Und nicht einer von ihnen wird auf die Erde fallen, ohne euren Vater. Bei euch aber sind selbst die Haare des Hauptes alle gezählt. Fürchtet euch nun nicht, ihr seid wertvoller als viele Sperlinge. Jeder nun, der sich vor den Menschen zu mir bekennen wird, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Wer aber mich vor den Menschen verleugnen wird, den werde auch ich verleugnen vor meinem Vater, der in den Himmeln ist. Sei getreu bis in den Tod. Halte fest an dem Bekenntnis zu Jesus Christus. Du brauchst keine Angst zu haben. Jesus ist bei dir. Egal, was dir auch immer zustoßen mag, du bist immer sicher in seiner Hand. Das ist die Botschaft an die Gemeinde in Smyrna. Der Teufel, er hat nur eine begrenzte Macht. Gott hat alle Macht. Er lässt es zu, dass eine Verfolgung da ist, eine Bedrängnis. Ja, vielleicht sogar, dass einige getötet werden. Aber Gott ist der Herr des Lebens. Er ist derjenige, der auch die Toten zum Leben erweckt. Und wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Davon ist dann am Ende des Buches die Rede, von dem zweiten Tod. Das Verderben in der Hölle. Kein Schaden. Wir sind treu, wir bleiben treu bis in den Tod und werden keinen Schaden davon tragen. Lass uns doch jetzt eine Zeit nehmen, wo wir einfach gemeinsam beten für unsere Geschwister, die Schweres durchmachen. Lass uns dafür aufstehen und das gemeinsam tun, bevor wir dann gleich das Abendmahl nehmen. Jesus, und wir danken dir, dass wir in dem Zeugnis auch hören konnten, dass unsere Schwester in Eritrea durch die Gebete überlebt hat und durchgetragen wurde. Und ja, bitte vergib uns, wo unsere Liebe erkaltet, wo uns die Geschwister egal sind, die so schwere Dinge durchmachen. Herr, bitte entflamm du unsere Herzen, dass wir an sie denken, dass wir im Gebet dranbleiben, Jesus. Ja, da, wo wir Informationen hören, dass wir dranbleiben im Gebet. Und ja, bitte dich auch für unsere Geschwister, die hier sind, Jesus, die vor Verfolgung geflohen sind, für Esmat und für, wir beten für Scheid und seine Familie, Jesus, dass du sie tröstest und ermutigst, dass du ihnen Schutz und Bewahrung schenkst, auch, dass sie Asyl bekommen und ja, dass du aber auch ja, sie in ihrer Not, in ihrer seelischen Not echt aufrichtest und tröstest, ja, dass du die Familie von Scheid bewahrst in Pakistan, dass du die Geschwister, die dort dienen und Christen verstecken, die verfolgt werden, dass du sie segnest und stärkst und behütest und bewahrst und dass du diejenigen, die ja, ins Gefängnis gewandert sind in Pakistan auch oder ja, teilweise auch gelyncht werden, Jesus, dass du ja, bei diesen Geschwistern bist, Jesus, und dich als treu erweist, wie es dein Wort uns sagt, wie wir es in so vielen Zeugnissen gehört haben auch. Und wir beten einfach für unsere Geschwister, dass du ihnen nahe bist, ihnen besonders deine Liebe und Treue zeigst und deine Güte und deine Kraft, Jesus. Und rüste du uns auch aus, Jesus, dass wir Leiden ertragen können, dass wir im Bedrängnis treu sind, dass wir treu sind deinem Weg, dass wir Böses mit Gutem vergelten, dass wir die Waffen des Lichts anziehen und ja, geistlich kämpfen und nicht nach dem Fleisch, wenn wir Bedrängnis erleben, durchleben, durchleiden. Danke, Herr, für dein kostbares Blut, was du vergossen hast, dass du durch alle Bedrängnisse, durch die wir hindurchgehen, auch selbst hindurchgegangen bist, dass du ja, bis zum Tod treu geblieben bist. Und dafür wollen wir dich jetzt loben und preisen, wenn wir dein Abendmahl nehmen, dass du das für uns getan hast und uns dadurch erlöst hast und die ewige Gemeinschaft mit dir geschenkt hast, Herr. Amen.